Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Manche Gäste sind es wert, dass man sie nochmal einlädt, weil nämlich das Gesprächspotenzial oder beziehungsweise die Menge der Themen, die man so gemeinschaftlich einmal durchsprechen möchte, nicht aufhört. So sitzt jemand heute bei mir aus Folge 12, Staffel 1, nochmal heute in Staffel 2 gezogen. Gunnar Barkhorn, ich grüße dich.
Hallo, liebe Katrin. Ich freue mich wie ein Schneekönig, dass wir wieder zusammen in einem Gespräch sind, weil jedes Gespräch mit dir ist wertvoll.
Ja, also wir telefonieren ja tatsächlich, wenn wir telefonieren und wir lassen das ganze Blabla und wie ist sonst so, das lassen wir ja immer direkt weg und tauchen direkt tief ein. Das finde ich auch sehr wertvoll und das sind immer krasse Impulse, die wir uns da gegenseitig zuwerfen. Und bei dem letzten Impuls folgte ein weiterer Impuls mit Lass dazu mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und da freue ich mich heute sehr, dass wir über das Thema Gehaltstransparenz, Gehaltsstruktur sprechen werden. Ein Thema mit Geld ist immer, es ist sehr sensibel für alle Menschen, hat einen Lebenswert für alle und freue mich sehr, dass du heute dafür da bist.
Ja, sehr gerne. Geht um Kohle, eines meiner Lieblingsthemen.
Ja. Okay, also Staffel 2. Wer jetzt wissen möchte, welche persönliche Anekdote Gunnar hat zum Thema nach Fest kommt ab, der darf gerne in Staffel 1, Folge 12 nochmal reinhören. Da hat er das nämlich auch schon beantwortet. Deswegen kriegt Gunnar heute nur eine Frage. Und zwar, wann hattest du zuletzt das Gefühl, so macht Arbeit Sinn?
Jo, ich habe das Gefühl dauernd. zuletzt heute Morgen. Wenn man es dauernd hat. Ne? Also das ist vielleicht gute 10 Minuten her, da kommt mein Co-Geschäftsführer hier rein und wir sprachen über die Besetzung einer Stelle und da hat intern jemand den Hut in den Ring geworfen, wo wir beide positiv drüber überrascht waren. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ne? Was für eine Kultur herrscht in einem Unternehmen, dass eine Mitarbeiterin in dem Fall den Hut in den Ring werfen mag und kann und darf, ohne negative Gefühle dabei zu haben oder sonst irgendwas. Und dass sie weiß, das trifft auf wertschätzend, freundlich, offenen Boden und wir gucken gemeinsam, was heißt das und wie gestalten wir es zu einem geilen Ganzen für alle. So, und das ist das, wo ich dann immer denke, ja, meine Arbeit hat Sinn, wenn ich sehe, welche Kultur hier im Unternehmen herrscht. Und dann noch einen kleinen Exkurs dazu. Wir haben ganz frisch eine Mitarbeiterumfrage gemacht, weil wir nämlich morgen mit der Führungsmannschaft in Klausur gehen, 2 Tage. Und vorbereitend dafür mal so alle gefragt, so, ne, what's up? Und sehr cool zu sehen, wie differierend die Bilder sind. Von alles scheiße, deine Elli, bis, oh, ich liebe diesen Laden, lass ihn mich küssen, alles dabei. Und das ist auch cool, das ist auch ein Kulturgut zu sehen. Wir haben diese Bandbreite und wir haben diese Spannung im Haus und wir halten sie zusammen auch super aus. Weil selbst in einem humanen Unternehmen ist nicht alles geil.
Und es ist so schön, dass deine Leute da ehrlich geantwortet haben. Das bringt, also eine Umfrage bringt niemandem was, wenn alle nur in die gleiche Kante schlagen, sondern wir brauchen ja diese Diversität dabei, diese Heterogenität dabei, damit man was draus machen kann. Wie schön, dass alle geantwortet haben, so ehrlich auch.
Das weiß man immer nicht, ne? Was sie denken und was sie schreiben, aber an der Struktur der Antworten kannst du schon deutlich erkennen, nee, also Angst irgendwie zu sagen, was man denkt, hat da offensichtlich keiner. Da sind auch ein paar Sätze dabei, die auch mich so sehr direkt betreffen, wo ich denke, wow, Alter, danke für die Botschaft. Ja. So. Und dann siehst du, okay, ja, das Niveau an Ehrlichkeit ist offensichtlich sehr hoch, weil das Niveau an Angstfreiheit sehr hoch ist. Ja.
Ja, okay, aber das sorgt natürlich auch für Potenzialentfaltung, wenn jemand seinen Hut in den Ring wirft für eine offene Stelle. Und also ich gehe davon aus, dass es eine Stelle ist, die mit mehr Verantwortung einhergeht.
Andere Verantwortung, andere Aufgabenstellung. Und die Stelle gibt es noch gar nicht offiziell. Also wir diskutieren hier gerade, wie wir es gestalten und wie wir es ausschreiben und wie auch immer. Und dann ist da wie das so ist im Unternehmen, der Wind der Information sehr schnell durch die Reihen geblasen und zack, da lag schon der Hut auf dem Tisch. Finde ich ja geil.
Finde ich auch gut sowas. Mag ich, ja. Das sehr sind cool. Auch natürlich direkt auch die Zeichen dafür, dass intern mitgedacht wird, an der Entwicklung des Unternehmens auch Interesse da ist. Und das finde ich eigentlich ein schönes Zeichen dabei. Mhm. Ja. Okay.
Bin gut, ja eh ihr, heiß verliebt in die eigene Bude, aber.
Ja. Also lass uns einsteigen ins Thema Kohle, Gehalt, Gehaltstransparenz. Wir haben jetzt seit Anfang diesen Jahres ein neues Entgelttransparenzgesetz. Dazu habe ich uns auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit Livia Merler. Gerne hier auch nochmal reinhören. Viele von diesen neuen Regelungen betreffen aber den Betrieb unter 100 Mitarbeitende gar nicht. Dennoch ist es aber ein Hinweis dazu, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, was, wo, wie richtig ist. Ist etwas historisch gewachsen oder ist sowas strategisch gewachsen? Und da vielleicht nochmal durchzuwischen. Wie ist so dein Blick auf die Dinge, Gunnar, wenn es darum geht, Gehalt fair zu verteilen, fair einzuplanen?
Mhm. Ich würde gerne noch zurück auf die Entgelttransparenzrichtlinie der EU, wo ne, klar eine Untergrenze ist, bis wo es eigentlich nicht tangiert mit, also erst ab größer 100 Mitarbeitenden entsteht halt die Verpflichtung, nicht die Gehälter offenzulegen, aber die Gehaltsstrukturen und die Eingliederungslogiken in die Strukturen. So, und das ist schon sehr nah an einer Offenlegung. Und kleinere Unternehmen sagen sich, Entschuldigung, wir sind hier in einem sehr handwerksorientierten Podcast bei der lieben Katrin, die durchschnittliche Handwerksunternehmergröße sind, was hattest du irgendwann mal?
Fünf Mitarbeitende.
So. Mhm. Was geht mich der Scheiß denn an? Mhm. Fakt ist, das wird die Kultur in der Frage, wie wir mit Gehältern nach innen und nach außen umgehen, massiv verändern und zwar genauso für die kleineren Unternehmen wie für die großen. Nur weil die kleineren nicht verpflichtet sind, heißt es nicht, dass es mit ihnen nichts macht. Also es lohnt sich trotzdem zuzuhören. Nur mal so als kleinen Hinweis. Was macht Gehälter fair? Tatsächlich, jeder, der so jetzt als Unternehmerin, Unternehmer auf das eigene Unternehmen blickt, guck mal in deine Einkommensstruktur und überleg dir, was hält mich davon ab, die Zahlen für alle sichtbar offen auf den Tisch zu legen und auch zur Diskussion zu stellen. Und dann kriegen die einen oder anderen so einen ganz kleinen Magen und denken, oh nee, Alter, nee, bitte. Wenn ich das jetzt offen auf den Tisch lege, boah, hier geht der Punk ab. Und dann frag dich mal, warum? Wenn ich Vorbehalte gegen Transparenz habe, was ist mein Motiv, dass ich etwas nicht zeigen will? Na, weil da Kacke drin schwelt. Weil's stinkt. So, weil ich Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen habe, aus der Historie, aus Dingen, wo mein Bauch sagt, ist richtig, aber ich kann es nicht erklären. Aus dem Drucksystem heraus, mein Mitarbeiter hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, so nach dem Motto, Geld her oder ich gehe. So, und da, bei dem einen, der ist so wichtig, dem muss ich nachgeben und dem anderen kann ich das aber nicht sagen. Der hält sich zwar für genauso wichtig, aber ich mag ihm nicht sagen, dass das nicht ist. So, 100 Probleme, die bei Transparenz auf den Tisch kommen. Und die sind gut. Die sind heilsam. Jetzt bitte nicht morgen die Lohn- und Gehaltsliste auf den Tisch legen in der Frühstückspause und den Jungs und Mädels sagen, hier, schaut mal, lustig, gell? Das ist nicht die Idee.
Würde ich auch von anfangen.
Ja, dringend. So, also nicht die Leute unvorbereitet konfrontieren, aber mal darüber nachdenken, wie schaffe ich in diesem Puff mal eine strukturelle Ordnung?
Gunnar, ein bisschen mehr Professionalität hier. Es sind so viele Wörter jetzt schon gefallen. Meine Güte.
Es ist
eventuell hört das
Sprache.
Ja jemand, weißt du, wir müssen ein bisschen aufpassen.
Ach so, wir sind nicht unter uns.
Nein, ja, diesmal okay. Mit Aufzeichnung.
Mensch. Danke, danke, danke. Ich kann nicht anders, aber ich versuch's.
Ja, danke. Nur so ein bisschen wird mir schon reichen, weißt du?
Ich bringe das ja sogar in Vorträgen vor Bankern und so. Ist halt mein Sprech.
Das ist nicht mein Podcast, der Vortrag vor Banker. Ich habe andere.
Ja, okay. Ja? Nein, es ist schön, dass du deinen Podcast sauber halten willst. Ich versuche mich zu bemühen. Puh, jetzt wird's schwierig.
Also, du warst bei dem Satz mit, guck mal, was in meinem Betrieb.
Ja, genau, Betrieb, so heißt das, genau. Ja, ich muss nochmal neu anfangen.
Es tut mir leid.
Geil. Also, schau mal in deine Strukturen rein als Unternehmerin und Unternehmer und guck mal, was hält mich davon ab, das transparent machen zu können, zu wollen? Welche Befürchtungen sind da? Und dann fang an, daran zu arbeiten, Strukturen zu schaffen und Dinge in Ordnung zu bringen, damit es in der Zukunft, in einer nahen oder fernen Zukunft, transparenzfähig ist. Mhm. Und jetzt sollten wir wahrscheinlich darüber reden, auf welche Elemente gucke ich denn? Ne, weil Gehalt, ja, wie legen wir denn Gehälter fest? Also es gibt Marktwerte, es gibt den Marktvergleich von außen. Ne? Was verdienen denn andere? Was muss ich zahlen, damit er überhaupt kommt? Dann gibt es das Kriterium, was auch viel mit dem Markt zu tun hat, wie speziell, wie selten ist denn womöglich die Befähigung dieses Menschen und welche Bedeutung hat das in diesem Unternehmen und wie aufwendig ist womöglich ein Ersatz? Gerade im Handwerk eine ganz gravierende Frage.
Total.
Und dann gibt es so ein Element innerhalb der Gehaltsdiskussionen, die auch oft geführt werden, die viel bei Sozialunternehmen triggern, nämlich, was ist denn der Bedarf des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin?
Du meinst die Verantwortung?
Nee, sondern wie viel Geld braucht der Mensch?
Ach so, okay.
Was ja sehr relativ ist, weil erstmal bin ich als Unternehmen nicht dafür verantwortlich, wie groß das Rad ist, was der Mitarbeiter da dreht und welche finanziellen Verpflichtungen der eingegangen ist. Ich habe auch nicht für gesprochen oder dagegen gesprochen, dass so ein Mensch womöglich heiratet, ein Haus baut, Kinder zeugt, ne, und plötzlich ist das Volumen des Geldbedarfs ein ganz anderer als noch 10 Jahre davor. Mhm. So, aber es gibt viele Unternehmen, die gerade soziale Unternehmen, die sich vielfach von der Seite nähern. Wie viel braucht der Mensch denn? Ich glaube, das ist eine untaugliche Frage.
Mhm. Ich erinnere mich an solche Fragen in meinem Arbeitnehmerverhältnissen auch. Ja,
ja, was gucke.
Brauchst du denn so?
Genau. Zumal wir da ja sehr flexibel und nach oben offen sind. Also das ist eigentlich eine unsinnige Frage. Ich formuliere es nach innen hier anders, auch gerade bei Neueinstellungen und allem. Und zwar wir verhandeln keine Gehälter, da kommen wir gleich zu, wie wir das ausgeschlossen haben quasi. Mhm. Aber wir fragen dann auch, kannst du dir die Arbeit hier leisten? Guck nochmal anders drauf. Das sagt ganz klar, wir haben festgelegt, was wir als Unternehmen zahlen können und du musst dir überlegen, ob du dir dafür das Arbeiten hier leisten kannst und willst. Das liegt aber nicht in unserem Ermessen. Und damit schiebe ich bewusst die Frage, was ist dein Bedarf, auch außerhalb des Unternehmens, auch ganz bewusst, weil sie hier drin nichts verloren hat.
Wie viele Leute verstehen diese Frage nicht?
Auch da ich sie ja immer wieder anders formuliere und meinem Gesprächspartner anpasse, versteht das schon jeder.
Ja, weil das ist ja schon auch ungewöhnlich, dass so gefragt wird. Ne? Es wird ja sonst immer mit, was stellen Sie sich denn vor? Das ist so die Frage. Und dann wird sich zurückgelehnt mit verschränkten Armen und ein Machtverhältnis aufgebaut. Dass aber so gefragt wird mit, wie viel oder wie kannst du dir die Arbeit hier leisten oder kannst du sie dir leisten, kann ich mir vorstellen, dass das für die meisten erstmal erklärungsbedürftig ist.
Ja, aber die Zeit und die Mühe gebe ich mir auch. Also das macht aber eben klar, wir haben hier eine klare Struktur und innerhalb derer können wir zahlen. Und ob das für dich ausreichend ist oder nicht, ändert nichts an unserem Angebot. Aber es ändert, hat Einfluss auf deine Entscheidung. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu setzen.
Ja, wie macht ihr das, dass ihr, also ihr schreibt die Stelle aus und macht euch dann die Gedanken dazu und passt ihr das oder wie ist die Reihenfolge bei euch?
Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wenn wir Stellen ausschreiben, wobei wir haben das auch schon mal eine Phase gemacht, das hatte wenig Impact und das sieht ja zum Beispiel auch das Entgelttransparenzrichtlinie mit vor, dass ich das Gehaltsband, was da zur Verfügung steht, mit nach außen transparent mache. Das können wir jederzeit. Wir sind nicht, wie gesagt, wir sind in der glücklichen, knappen Lage, knapp unter 100, also nicht verpflichtet zu sein. Trotzdem wird das der Markt hergeben. Ne? Der bewirbt um Stellen und was kriege ich denn da? Der Nächste sagt nichts dazu, dann ist der für mich schon raus als Bewerber womöglich. Weil das ist unkonkret, da fühle ich mich unsicher, will ich nicht hin. Also muss ich eben doch Klarheit reinbringen. Und wenn ich nach draußen in der Stellenausschreibung schon sage, wie viel Euro sind's denn, dann habe ich nach innen immer die Diskussion. So. Wenn wir zum Beispiel einen Monteur suchen, dann ist nach hier innen ganz klar, ein Monteur ist immer Entgeltgruppe 4. Es gibt, also das ist der Ecklohn nach unserem Tarif. Ne? Da gibt es kein Links und kein Rechts. Denn Entgeltgruppe 5 heißt hier Obermonteur. Entgeltgruppe 6 heißt hier Montageleiter. So, das ist anhand der Stellenbezeichnung ist schon klar, welche Stelle du eigentlich hast. Wenn wir jetzt aber nach draußen den Monteur suchen, wissen wir noch gar nicht, Welche Qualifikation bringt er mit? Welche Erfahrung bringt der Mensch mit?
Darauf wollte ich hinaus, genau.
Genau. Können wir den, oder gehört er in 4? Ist das vielleicht doch für uns ein Obermonteur oder ein Montageleiter? Ist es 5? Ist es 6? So, und deswegen könnten wir immer nur ein Gehaltsband angeben. Können wir sowieso nur, weil da noch andere Elemente draufkommen. Komme ich später zu. Wir bleiben nochmal bei der Grundstruktur. Aber wir wissen das nicht, wie wir den einordnen dürfen. Und deswegen, wir arbeiten ja eben in einer umgedrehten Bewerbung, weil wir sehen uns als Bewerber. Und die, die das interessant finden, die laden sich halt eine Bewerbung von uns an sich selbst runter, auch stellenspezifisch. Und da ist schon klar, welches Gehaltsband da adressiert wird. So, und dann, wenn das cool läuft und wir haben ein cooles Gespräch und wir kommen zu einem Vorstellungsgespräch, dann, was auch immer unser Vorstellungsgespräch ist, mhm. Also wir bleiben da sehr konsequent umgedreht. Wir stellen uns vor, wir haben wenig Erwartungshaltung an Bewerberinnen und Bewerber. Wir nennen die auch Kandidaten, weil der Bewerber sind ja wir.
Ja.
So, und wenn dieses Vorstellungsgespräch auch cool läuft und wir gegenseitig der Meinung sind, ey, wir wollen zusammen, das klingt ganz gut, dann laden wir ein zu ein paar Tagen hier schnuppern, mitarbeiten, sich das angucken, die Leute kennenlernen. Das ist auch unerlässlich. Es geht nicht ohne, denn, und das erkläre ich den Leuten auch, die späteren Kollegen, das sind diejenigen, die darüber entscheiden, wollen wir diesen Menschen in unserem Team haben, ja oder nein? Und viel gravierender, die machen auch den entscheidenden Vorschlag zu, in dieser Entgeltgruppe können wir ein Angebot machen. Wir sind Handwerker. Okay. Die brauchen
also
nur
eine
wenige,
Verantwortung, ne?
Und die brauchen nur wenige Minuten, um bei einem anderen Menschen einzuschätzen, das ist ein Monteur, Obermonteur, Montageleiter, nach unserem Vokabular. Mhm. Ne? Die sehen das ziemlich schnell. Wie verhält sich der Mensch? Wie geht er mit anderen um? Hat er Grundführungsqualitäten? Wie ist er handwerklich drauf? Geht er mehr in eine Spezialistenrichtung? Auch das ist ja bei vielen Unternehmen total nicht geklärt. Es gibt eine Führungskarriere und in vielen Unternehmen gibt es nur die. Das heißt, wenn du mehr Kohle verdienen willst, musst du anfangen, Menschen zu führen. Ist aber Unfug. Parallel dazu ist man gut beraten, wenn man auch eine Fachkarriere baut.
Ja,
also da geht einer immer tiefer ins Spezialistentum. Ne? Und das verdient ja auch irgendwann immer mehr Gehalt, weil der Wertschöpfungsbeitrag ein höherer ist. Das ist übrigens das dritte Element, was wir bei der Einordnung von Gehalt noch nicht ganz besprochen hatten.
Das heißt also, wenn jemand zum Probearbeiten kommt, wissen alle schon, dass er diese Person sich hier gehaltstechnisch in diesem Rahmen befinden wird.
Das ist ziemlich offensichtlich, ja. Mhm. Also wir sagen dem Kandidaten auch eben vorher, du, das kann Entgeltgruppe 4, 5 oder 6 werden. Wir wissen es nicht. Das machen später deine Kollegen. Deswegen ist das Schnuppern hier so wichtig, dass die ein Gefühl für dich aufnehmen können. Und das Schnuppern gilt auch beidseits. Also die anderen müssen ja auch ein Gefühl kriegen für, ui, das ist ein besonderer Laden und ich habe hier sehr viel Verantwortung und gleichzeitig sehr viel Freiheiten. Und kann ich mit diesem hohen Niveau an Verantwortlichkeit umgehen? Will ich das? Oder bin ich klassisch gestrickt und suche mir immer noch einen Chef, der mir sagt, was ich tun und denken soll? Weil das kriegst du hier nicht. Und es gibt Menschen, die sind davon verunsichert.
Ja. Wie viele Prozentpunkte gehen dabei an Sympathie? Und beeinflusst Sympathie vielleicht auch die Einordnung durch die Kollegen?
Definitiv immer. Also jede Form von Einschätzung und Beurteilung ist immer subjektiv. Es geht nie objektiv. Das ist ein Ammenmärchen. Blödsinn. Wir bemühen uns durch Kriterien, Dinge zu objektivieren. Am Ende zählt doch der subjektive Eindruck. Mhm. Und deswegen, und das gilt aber auch, wenn der Chef die Gehälter macht. Ja? Das ist scheißegal. Es gilt immer. Ja. Ob wir uns dessen klar sind oder nicht. Und deswegen ist es wichtig, solche Fragen in eine Gruppe zu schicken und nicht in eine Einzelperson. Und deswegen entscheidet auch das, gibt auch das Team diesen entsprechenden Hinweis. Es ist eben nicht nur ein Mensch. Und das ist wichtig, weil wir Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Sympathiefaktor. Da ist ein Mensch, der mit anderen Menschen einfach super klarkommt. Ein Megasympath. Ne? Wobei nicht jeder mit jedem klarkommt, davon mal ab. Ja. So. Aber der passt da toll rein, wie auch immer. Dann ist das berechtigt gut, dass das vielleicht eine höhere Einstufung irgendwie darstellt. Ja? Wobei unsere Stellenbeschreibungen, aber komme ich gerne gleich zu, da sehr dezidiert nochmal sind und objektivierbare Faktoren benennen und abfordern. Aber bleiben wir mal bei dem Sympathiefaktor. Das ist ja die Frage der Teamfähigkeit, das ist ja auch eine Einschätzung. Ja? Mhm. Wir sind Handwerker, wir sind ganz eng und nah bei unseren Kunden. Und wenn das so ein Sympath ist, dann ist die Art, wie er im Vergleich anders ist als zum Beispiel so ein Grummelpott, ja, ist ein in Geld ausdrückbarer Mehrwert, weil der den Kunden stärker an uns bindet, weniger Stress auf der Kundennahtstelle für uns alle bedeutet und im Kreis der Kollegen weniger Stress bedeutet. Ja, sympathisch sein ist kein Malus. Es ist tatsächlich ein Bonus und der darf sich auch zwischen Daumen und Zeigefinger ausdrücken, weil das Gegenteil ist Arbeit und es kostet Geld.
Das heißt, dass ein Mensch mit großer Sympathie und Empathie und der Möglichkeit, wirklich viel ins Team reinzugeben, auch eine schwächere Qualifizierung ausgleichen kann bei eurem System?
Kann. Muss nicht, aber kann. Mhm. Ja. Ich komme mal zu den Kriterien. Also wir haben Stellenbeschreibungen, die dieses Wort wirklich verdienen. Es gibt etliche Handwerksunternehmen, da gibt es das gar nicht.
Ja. So.
Wo es besser wäre, es gäbe es, um eine klarere Struktur. Welchen Anspruch habe ich an eine Stelle?
Nicht nur im Handwerk übrigens, sondern allgemein auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, absolut. Ja. So, wenn ich begleitend in Unternehmen gehe, dann finde ich oft entweder gar nichts vor oder ich finde Dinge vor, Papier vor, wo drüber steht Stellenbeschreibung. Und im besseren Fall ist es eine Aufgabenbeschreibung und im schlechteren Fall eine Personenbeschreibung.
Ja.
Also die Dinge, du guckst ja auch viel in Unternehmen rein und du weißt ganz genau, wovon ich rede. Vieles taugt einfach nicht. Das ist Unfug. So. Wenn ich eine Stelle beschreibe, dann gibt es die Stelle Monteur. Und es gibt bei uns auch nur eine Stellenbeschreibung für die Stelle Monteur. Die unterscheidet sich nicht mal zwischen Stahlbau, Metallbau oder Maschinenbau. Obwohl vielleicht der fachliche Anspruch differieren kann, aber dann wären wir im Bereich einer Aufgabenbeschreibung. Eine Stellenbeschreibung sagt, wenn du hier in Entgeltgruppe 4 als Monteur bezahlt werden willst, dann brauchst du zum Beispiel den Führerschein Klasse BE. Hast du kein E hinter deinem B oder hast du womöglich gar keinen Führerschein, kann ich dich nicht einzeln mit einem Anhänger zum Kunden auf die Baustelle schicken, dann kann ich dich hier nicht als Monteur einsetzen. Dann bist du im Zweifel einer, der ein B-Kandidat, der mitgeht, also ein Jungmonteur, sprich ein Helfer oder wie auch immer, aber du bist kein Monteur. Das sind so objektivierbare Kriterien. Entgeltgruppe 5 zum Beispiel, Obermonteur, du leitest eine kleinere Gruppe, wir sind wie kleine viele Satelliten auf den Baustellen verstreut. Thema Ersthelfer, Sicherheit, ne, da verletzt sich einer. Ab Entgeltgruppe 5 musst du ständig einen Ersthelferausweis nachweisen. Also du musst ständig ausgebildet sein und fortgebildet sein. Organisieren wir übers Unternehmen, aber das sind zum Beispiel Ansprüche, die dann dazukommen. Mhm. Planungshorizont ist so ein Kriterium. Der Monteur muss 2 bis 3 Tage im Rahmen seiner Aufgabenstellung vorausplanen können. Der Obermonteur muss schon eine ganze Woche im Griff haben, im Zweifel für sich und das ganze Team. Der Bauleiter, der muss im Grunde genommen über alle Bauvorhaben, die ihm anvertraut sind und alle Teams bis zum Ende des Bauvorhabens vorausplanen können. Ein Abteilungsleiter muss 18 Monate vorausplanen können.
Wahnsinn, ja, cool. So,
da siehst du, wie der Anspruch steigt über die Entgeltgruppen. Ne? Und das sind relativ gut objektivierbare Faktoren. Jetzt unterliegen die alle einer Tagesform und so, klar, aber kann man gut dran festhalten.
Auch ein schöner Anker dafür zu sagen, okay, ich will mich als Person weiterentwickeln. Was müsste ich mitbringen, um dann auch finanziell aufzusteigen?
Genau.
Und dass man sagt, okay, dann fange ich jetzt mal an mit einem Ersthelferkurs und wo auch vielleicht auch direkt sich Leute entscheiden zu sagen, ich will gar nicht weiter aufsteigen, weil ich zum Beispiel nicht diese Verantwortung tragen möchte.
Genau.
Die ja direkt dann auch ausfallen und aber dann vielleicht auch sich auf ihren Job wieder konzentrieren, sagen, okay, ich bin ein Stück weit jetzt hier wieder zufrieden, ne, weil ich gesehen habe, das und das müsste ich mitbringen, das würde mich aber in Stress versetzen, warum auch immer, und deswegen will ich es vielleicht dann doch nicht.
Und genauso findet das auch statt. Und wenn du so eine objektivierte Beschreibung der Stellen hast und klar ist, welche Zugangsvoraussetzungen pro Stelle gelten und welcher Anspruch mir gegenüber wirkt dann kannst du eben auch ganz klar diskutieren über, es geht nicht nur die Treppe rauf, es geht womöglich auch die Treppe runter. Mhm. Weil jemand sagt, du, Alter, diesen Stress da als Bauleiter will ich nicht mehr. Ich komme als Montageleiter super zurecht. Die eine Nummer kleiner finde ich voll total gut. Mhm. Will ich auch körperlich vielleicht nicht mehr. Oder. So, also, dann diskutieren wir darüber und dann geht es eine Nummer zurück. Das ist das Normalste von der Welt. Wir haben aber so einen Aberglaube, dass es gehaltsmäßig immer nur aufwärts geht.
Ja. Richtig.
Hast du aber eine saubere, und hast du aber eine saubere Struktur, hast du äußere Sachargumente, die klar machen, hey, das ist hier der Deal aus Geben und Nehmen und wenn du an diesem Deal was verändern willst, kann das beide Richtungen haben, ist total okay.
Ja. Wann habt ihr damit angefangen?
2006.
Okay, also
wir machen das schon ein bisschen.
Ja. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, als ihr das eingeführt habt, für was das da gesorgt hat? Also ich kann mir vorstellen, dass viel Unruhe im Team war, dass das sich erst auch mal irgendwie erklären musste, dieses System. Das wäre jetzt so mein Gedanke daran. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, also auch da für viele, wir reden ja über Geld. Ne? Wir reden über das empfindlichste Körperteil des Menschen. Bei den Herren ist das hinten rechts am Gesäß und bei den Damen in der Handtasche.
Aber nur bei den Älteren. Die anderen tragen es am Arm oder im Handy.
Ja, mittlerweile im Handy, genau. Also mein Bild ist nicht mehr ganz aktuell. Du hast recht, Katrin. So, Fakt ist aber, da sind die Leute natürlich immer von auch existenziellen Ängsten bedroht. So, und wenn du durch die Halle gehst und sagst, hey Jungs und Mädels, ich habe eine super Idee, wir würfeln mal unser Gehaltssystem durcheinander, das ist auf jeden Fall das Endkapitel aus, wie man Freunde gewinnt. Ja. Das bringt nichts. Ne?
The end. Ich sehe es ja, genau. Vor mir.
Das war's. muss dich nicht wundern, wenn einer das Licht ausmacht und es fliegen die Hammer. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben, also es geht nicht nur um die Grundstruktur, es geht auch um noch zwei zusätzliche Elemente, würde ich jetzt aber noch ein bisschen später ins Gespräch schieben. Wir haben 2 Jahre lang komplette Schattenrechnungen gemacht. Die haben quasi 2 Entgeltabrechnungen gekriegt. Eine, wie es nach altem System heute und gültig ist, und eine, wie es nach dem neuen System wäre.
Aha.
Ja, ganz schön Aufwand. Aber das hat Sicherheit in das Thema gebracht. Und ich habe dann zum Beispiel mit unserem Betriebsrat, oh, die haben einen Betriebsrat, ja, und ich liebe ihn. Es ist geil, einen Betriebsrat zu haben. Mhm. Jeder, der keinen hat, sollte sich mit mir mal unterhalten, warum das doof ist, dass er keinen hat. Aber eine andere Nummer. so, dann habe ich mit dem Betriebsrat entschieden oder denen gesagt, wir führen das neue Entgeltsystem erst ein, wenn ihr mit der Mehrheit der Mannschaft im Rücken als Betriebsrat sagt, ja, das wollen wir. Also ich zwinge euch das nicht auf. Das ist ein Angebot, das liegt hier rum, ihr könnt das machen oder lassen. Wenn du so ein Angebot zum Erfolg führen willst, dann darf da per Saldo keine Verschlechterung rauskommen. Mhm. Im Gegenteil, du brauchst sogar eine Mehrheit, für die es eine Verbesserung bedeutet. Ne? Sonst wirst du die Mehrheit nicht zusammenkriegen, weil jeder guckt erstmal, what's in for me? Ganz egoistisch, ja, völlig natürlich. So, in diesen Rechnungen kriegten die genau vorgerechnet, du bist jetzt in Entgeltgruppe so und du musst vielleicht, weil du den Ansprüchen gar nicht entsprichst und das aus dem alten Gutsherrensystem hast du dich vielleicht mal in diese Entgeltgruppe reingemeckert, wie auch immer, aber da gehörst du nach objektiven Kriterien gar nicht rein. Für dich geht's eine Stufe runter. Hm? Dann haben wir, wenn der Plan B steht, wie soll mein neues Gehaltssystem stehen, dann haben viele ein Problem, ich mag B nicht denken, und weil ich den Weg von A nach B nicht sehen kann. Du musst aber B konsequent zu Ende denken, also die Zukunft. Mhm. Und dann machst du dir einen Plan, wie gestalte ich jetzt den Übergang? Das kannst du aber erst machen, wenn die Zukunft steht. Und das haben wir gemacht. Wir haben dann beschlossen, wir schließen einen innerbetrieblichen Sozialpakt. Bedeutet, alle die mehr bekommen werden, geben so viel ab, dass die weniger bekommen würden, nichts weniger bekommen, sondern eingefroren werden auf dem alten Stand.
Boah, warte, das war kompliziert. Nochmal.
Ich mach's mit Zahlen.
Ja, danke.
Ja. Wenn du mehr, sagen wir mal, 100 Euro mehr kriegen würdest, dann musst du von diesen 100 Euro mehr 50 Euro abgeben, damit dein Kollege, der eigentlich 50 Euro weniger kriegen würde, nicht weniger bekommt.
Und wie lange muss man das dann abgeben?
So lange, bis durch Fluktuation, Tariflohnerhöhung und allem, was da sonst zugehört, die kompensiert werden müssen, keinen Kompensationsbedarf mehr haben. Das war in unserem Fall 4 Jahre. Jetzt würde man sich ja fragen, wer ist denn unzufrieden mit der Situation? Die wissen, für mich wird es hier nicht mehr geben die nächsten Jahre. Ich bin hier eingefroren, ich bin hier quasi auf dem absteigenden Ast. Sind die unzufrieden? Oder sind die unzufrieden, die vor die Nase gehalten bekommen, eigentlich würdest du 100 Euro mehr kriegen, aber Edge, es sind nur 50. Und soll ich dir was sagen? Logischerweise die letztere Gruppe. Obwohl sie ab sofort 50 Euro gewinnen, sind sie sauer über die zweiten 50 Euro, die sie nicht sofort bekommen.
Oder sind sie sauer darüber, weil sie in der letzten Zeit niedriger eingestuft wurden als das, was ihnen eigentlich zustehen würde? Und ist da vielleicht eine zurückhaltende Frustration, die dann irgendwie zum Vorschein kommt?
Hab ich,
weil es plötzlich in Geld abgebildet wird.
Habe ich zurückblickend in die Vergangenheit so nicht wahrgenommen. Die gucken alle tatsächlich nach vorne und auf jetzt. Mhm. Also was ist da jetzt auf meinem Konto und was ist da in Zukunft? Und die waren sauer, dass ihnen quasi was weggenommen wird.
Okay.
Für andere. Also ganz spannend, was da an Emotionen durch die Bude ging. Ne?
Glaube ich.
So, und wir haben dann auch tatsächlich das letzte Jahr, wo wir noch Kompensationsbedarf gehabt hätten, habe ich dann als Chef gesagt, geht auf Chefsnacken. Ihr braucht nichts mehr hergeben, den Rest kompensiere ich alleine.
Moment, 2006 hast du gesagt, hast du niemals gesagt, es geht auf Chefsnacken. Da war das
nein, nicht. Nein, das habe ich anders formuliert, sicherlich. Aber da habe ich dann gesagt, okay, jetzt zahlen wir voll und den Rest dieses Sozialpakts, den übernimmt die Firma.
Okay.
Und das ging aber relativ schnell. Das ging auch deshalb so schnell, weil wir in der Phase ansteigende Gewinne hatten. Und das ist Element 3 in dem Ganzen. Das hat ganz viel Push gebracht in dem Gehaltszuwachs der Leute. Also wir hatten vorher so ein richtiges Gutsherrensystem. Das heißt, wer in welcher Entgeltgruppe ist, war eigentlich vollkommen egal. Es war nur wichtig, wie drückt sich der Stundenlohn in Euro aus? Oder damals noch D-Mark ganz am Anfang bei Papa. Und dann wurde halt heiß dauernd verhandelt mit, hey Chef, ich brauche mehr Geld und der eine kriegte 50 Pfennig und der nächste eine Mark obendrauf und wie auch immer. Und dann, wie soll ich das sagen, ich teile das immer so in Pfauen und Amseln. Mhm. Da waren die Pfauen, die bei Papa ins Büro kamen und ihr Pfauenrad geschlagen haben und sie waren wunderschöne Vögel und zack, gingen sie mit Mark mehr wieder raus. Ne? Ob die das auch liefern, keiner weiß es. Und es ist ja eine Einbahnstraße, weil es waren feste übertarifliche Zulagen. Kriegst du nicht wieder einkassiert.
Ja.
Und dann gibt es die Amseln, da erinnere ich, damals hatten wir noch eine Elektroabteilung, ich erinnere einen Dirk aus dieser Elektroabteilung, das war so eine Amsel. Ne, so ein bisschen, kein schmuckes Federkleid, keiner, der sein Frauenrad schlägt, sondern ein fleißiger, ehrlicher Arbeiter. Mhm. Und der hing so auf einer eigentlich zu niedrigen Entgeltgruppe fest und kriegte auch keine Zulagen, der war so nackig mit seinem Gehalt, weil der nie einen Anspruch formuliert hat. Und die fallen dir bei so einem System hinten runter.
Absolut.
Und dann wird so ein Gehaltssystem eben ungerecht. Weil die Lauten, die Bunten, holen sich Kohle ab und die Fleißigen, die Ruhigen, die gehen leer aus. Und
das ist ja Mist. Genau. Ein Riesenthema auf dem Arbeitsmarkt, dass diejenigen, die verhandeln können und sich mutig genug vor den Unternehmer, die Unternehmerin stellen, dass die tatsächlich im Gehalt her höher eingestuft werden. Und genau, daher haben wir auch so ein Gender Pay Gap und dadurch gibt es vielleicht auch wirklich Menschen, die auch nie das Unternehmen wechseln, weil sie gar nicht trauen, so etwas, also sich gar nicht trauen, so etwas zu fragen und aber eigentlich innerlich unzufrieden sind. Ja.
So, und das ist genau das Problem, sage ich mal, dass eben wir Gehalt grundsätzlich als eine verhandelbare Sache ansehen. Das ist eigentlich falsch. Denn was macht das, sobald man das überhaupt zu einer Verhandlung preisgibt oder öffnet? Es beschäftigt uns ständig. Mindestens jeden Monat, wenn die Gehaltsabrechnungen durch die Gegend gehen und ich mit meinen Kollegen auf der Werkbank hocke und wir einen Vergleich zueinander anstrengen oder. Immer wieder entsteht diese Frage, habe ich gut genug verhandelt? Auch für Führungskräfte dieser Druck. Oh, scheiße, hoffentlich kommt nicht der nächste Morgen schon wieder um die Ecke. Und was mache ich jetzt mit dem? Dann kommen die nächsten drei. Und weil wir das Ding außerhalb eines Systems halten und zu einer verhandelbaren Sache machen.
Ja.
Und das frisst Ressourcen. Das nimmt den Fokus auf den Kundennutzen, um den wir doch eigentlich ringen wollen.
Und es schwebt so die ganze Zeit im Raum auch, ne? Das ist ja
genau.
Immer da.
Mhm. Ist immer da. Und Thema Wertschätzung. Ne? Nimm mal das Wort. Den Wert eines Menschen, seiner Leistung, seines Beitrags schätzen. Ja, das bringen wir mit Gehalt 1:1 in Beziehung. Aber wir denken, das ist ja mit der Kohle erledigt, sparen sich viele Führungskräfte auch die eigentliche zwischenmenschliche Wertschätzung.
Ja.
Das ist auch geil eigentlich, ne? Geht voll nach hinten los. Nee, tatsächlich, das ist die eigentliche und viel wichtigere Währung, die in vielen Unternehmen übersehen wird. So, und dann fühle ich mich nicht gesehen und glaube, ich muss das mit einem Mehrgehalt kompensieren. Mhm. Aber ich verlange dann etwas, was durch einen Wertschöpfungsbeitrag messbar gar nicht vorhanden ist. Also da merkst du schon, was da an Konflikten ständig im Unternehmen schwelt. Und wenn du es schaffst, eine saubere Gehaltsgrundstruktur zu schaffen, jetzt sind wir reich beschenkt durch einen Tarif, manche haben keinen Tarif, meine Empfehlung wäre, bastel dir einen. Bastel dir deine eigenen Entgeltgruppen mit klaren Abstufungen und Anforderungen. Was muss ich liefern und können, um in die nächste Entgeltgruppe zu kommen und, und. Bau dir so ein System. Und vieles lässt sich nicht in Stellen oder nicht nur in Stellen ausdrücken. Manchmal ist auch ein Rollenmodell gut. Bei uns gilt eine Mischung.
Oh, das finde ich schön, ja. Was meinst du mit Rollenmodell? Weil, also ich finde, wenn ich so darüber nachdenke, ein Fünf-Mann-Betrieb, Fünf-Frau-Betrieb, die dann dieses System sich aufbauen, da fällt natürlich auch auf, okay, wen bräuchten wir eigentlich? Vielleicht eine eingezogene Führungsebene, weil nämlich Chef, Chefin sich vielleicht entlasten möchte, um mehr am Unternehmen zu arbeiten. Und meinst du das mit Rollenmodell oder was meinst du?
Genau. Also das sind, also wir haben hier verschiedene Rollen. Zum Beispiel, wir nennen, dafür gibt es dann Funktionszulagen. Das ist die Mischung aus Stelle. Ich habe eine Grundeinordnung in meine, durch meine Stelle. So, und jetzt bin ich auch noch Schweißfachmann und übernehme hier eine Mitverantwortung in der Schweißaufsicht. Dann vergüten wir das über eine Funktionszulage. Das ist dann eine Rolle, die ich übernommen habe. Genauso wie, also es gibt ja etliche Beauftragtenfunktionen, die in 1 Million Firmen irgendwie als innerbetriebliches Ehrenamt missverstanden werden. Tick, du bist es, kriegst aber keine Kohle.
Sehr schöner Begriff, innerbetriebliches Ehrenamt, oh Gott, ja.
Ne? So, ich wünsche mir, dass du das tust. Ich greife dir auch von der Verantwortlichkeit und vor allen Dingen von der Haftung an die Eier, ans Gesäß.
Danke.
Ja, ich bin wach. So. Aber ich zahle nichts dafür. So, und das war für die BG, für die Berufsgenossenschaft, eine echte Irritation, dass wir zum Beispiel für die wahrgenommene Rolle als Sicherheitsbeauftragter unseren Sicherheitsbeauftragten 50 Euro im Monat zahlen als Funktionszulage. Mhm. Ja, Alter, du übernimmst hier eine Mitverantwortung, die vergüte ich gefälligst.
Ja, ne? Das ist richtig.
Das erwarte ich nicht also als Geschenk. Fall.
Genau, so dann auch, ne, kenne ich auch zum Beispiel, wer macht denn hier jetzt den Ersthelfer, so, aber da passiert nichts. Irgendein Depp meldet sich halt und macht's oder weil vielleicht innerlich der Sanitäter dann doch an ihm ihr verloren gegangen ist, und aber es hat sonst keinerlei Auswirkungen und es ist aber eine Rolle, ja.
Wobei der Ersthelfer bei uns Teil der Stelle ist, ne, durch die Beschreibung in den Stellen, der nicht, aber zum Beispiel der Brandschutzbeauftragte. Ach,
stimmt,
und also okay, wir brauchen ja Beauftragte manchmal mehr, als wir Mitarbeiter haben.
Ja.
Was für ein Unfug. Also, aber egal.
Leiterbeauftragte.
Ja.
Kennst du den?
Vollkommen beknackt. Aber egal. So. Aber das sind Rollen. Und du könntest natürlich auch eine Grundstruktur bauen aus. Wir sind hier alle, ne, wir muckeln alle, wir bauen alle die Toiletten an die Wand, wir sind alle gleich, aber dann gibt's einen, der kümmert sich noch um Zahlen, das ist eine Rolle. Dann gibt's einen, der kümmert sich um die Einteilung der Leute, das ist eine Rolle. Und dann kannst du dir überlegen, wenn ich das extern einkaufe, was würde mich das kosten und welchen Wert bildet diese Rolle für das Unternehmen ab?
Schön.
Und so kannst du das bepreisen. Das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Ne? Mhm. Und so haben wir eine Mischung aus Stellen und Rollen und das schafft die Grundstruktur.
Und schafft natürlich auch nochmal Sichtbarkeit mit, wer tut hier was fürs Unternehmen und arbeitet mit an der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und wer kommt einfach nur zur Arbeit.
Ja, genau. Wobei, jetzt wird's interessant, genau, weil jetzt nehmen wir mal zwei Monteure, Entgeltgruppe 4. Beide sind gleich eingruppiert. Der eine hat einen Blick für Arbeit, hat einen Umgang mit Kunden, achtsam mit Kollegen, hängt den Hammer immer wieder zurück ans Shadowboard, wo er hingehört. Und der andere geht eigentlich den ganzen Tag nur mit der Frage, what's in for me, durch die Bude und bloß nicht höher springen, als das Pferd muss. Und wenn mein Vorgesetzter mich da nicht hinträgt, dann weiß ich gar nicht, ob ich den Weg finde. Das heißt, da gibt's ja vitale Qualitätsunterschiede zwischen Monteur A und Monteur B, obwohl sie eigentlich nach äußeren Kriterien in derselben Entgeltgruppe eingruppiert sind.
Ja.
Dafür brauchst du ein, wie ich das nenne, Differenzierungselement.
Jetzt wird's kompliziert, aber
auch Ja. Nein, nicht wird nicht kompliziert. Ist sehr simpel.
Sag mal.
So was ich draus gemacht habe, das ist kompliziert.
Wieso wundert mich das nicht? Also, was ist ein Differenzierungselement?
Also, wenn du jetzt sind wir mal alle Monteure in der Entgeltgruppe 4. Wir haben gerade festgestellt, die sind irgendwie alle nicht gleich wertvoll für die Firma. Aber sie sind nach äußeren Kriterien in der Entgeltgruppe 4 korrekt eingeordnet. Wie heilst du das? Also wie machst du jetzt, bringst du jetzt eine Fairness in die Kohle?
Ja.
Früher, altes System, noch zwischen Abschaffung von Papas Gutsherrenart und dem heutigen System war eine Top-Down-Betrachtung. Die jeweilige Führungskraft, der jeweilige Vorgesetzte hat sich hingesetzt und gesagt, Karl-Heinz ist mir mehr wert als Stefan und Wilhelm ist weniger wert als Mareike. So, und hat dann angefangen, eine Leistungsbeurteilung zu machen. Dann haben wir es versucht zu objektivieren mit Punktevergabe und wie auch immer. Und daraus kam dann eine sogenannte Leistungszulage, die die Differenzen innerhalb der Entgeltgruppe sichtbar gemacht haben.
Okay.
Mhm. Die sind meistens, also wenn du ganz hoch angesiedelt warst, dann warst du eigentlich schon über dem Grundgehalt der nächsten Entgeltgruppe. Wow. Was auch irgendwie logisch ist, weil ein geiler Monteur ist im Zweifel mehr wert als ein beschissener Obermonteur.
Ja.
Als ein schlechter Obermonteur.
Danke.
Es ist wieder passiert. Ja, okay. So, das ist altes System, ist so Leistungszulage, top-down.
Ist das so ein 360-Grad-Gehalts?
Da kommen wir jetzt hin. Genau. Weil das ist dann die Weiterentwicklung bei uns gewesen, weil wir dann irgendwann festgestellt haben, wenn du das so rum machst, dann hast du natürlich auch sogenannte Beurteilungsgespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Viele in größeren Unternehmen, die uns zuhören, werden das kennen. Gerade in Konzernen und so, sehr beliebt. So. Was passiert da? Das ist nichts anderes als eine verkappte Gehaltsverhandlung, wo die dann auch noch systematisch regelmäßig an den Tisch gezwungen werden, um Tauziehen über den Tisch zu spielen.
Ja.
Du siehst aber das, was ich hier beitrage, nicht richtig. Ja, Entschuldigung, wenn es bei mir nicht ankommt, kann ich es nicht bewerten. Bla, bla, bla. Ne? Mhm. Beide gehen unglücklich raus. Die Führungskraft geht schon mit dem Gefühl rein, scheißegal, wie es heute läuft, ich werde auf jeden Fall den Menschen frustrieren. Mhm. Wenn nicht mich, dann den anderen auf jeden Fall auch. Und der Mitarbeiter geht rein, hoffentlich kriege ich hier nicht zu wenig und hoffentlich kriege ich nicht nur welche auf den Deckel. Wie findet dann das Gespräch praktisch statt? Die Führungskraft ist von vornherein auf Abwehr und auf Minus und erklärt dem anderen, warum er nichts wert ist. Mhm. Lob, Anerkennung, Wertschätzung findet in so einem Gespräch nicht statt.
Ja.
Geil, oder? Das motiviert ja wie Sau.
Total.
Deswegen wird allen schlecht vor so einem Gespräch. So, ich wollte gerade was
und
anderes
Deo
sagen.
Und Deo wird ganz wichtig, genau.
Ja, genau, so. Blöd. Und warum? Weil es top-down ist und weil die Führungskraft mit dem direkt betroffenen Mitarbeiter darüber im Dialog ist. Und dann heißt es eigentlich immer nur, warum bekomme ich das nicht von dir? Na, weil du es nicht wert bist. Mist. Ganz Mist. So. Mhm. Dann haben wir gesagt, das muss doch irgendwie anders gehen, weil das, du schaffst ja gar nicht die Situation, dass Führungskraft und Mitarbeiter sich in einem echten Führungsverhältnis unterhaken und über die gemeinsame Zukunft reden und sagen, welche Entwicklungspotenziale hast du und wo willst du hin und was kann ich beitragen, damit du da auch ankommst und wie sorge ich für dein persönliches Wachstum? Um das mal auch deutlich zu sagen, viele verwechseln Führung und Steuerung. Menschen führen bedeutet, Menschen in ihrem Wachstum zu begleiten. Das ist Führen. Mhm. Der ganze andere Kram, Aufgaben übermitteln, aufpassen, dass das auch passiert, Rückmeldung dazu geben und das ist Steuerung, das ist nicht Führen. Führen ist, und wer gut führen kann, der führt Menschen nicht nur in ihr eigenes Entwicklungspotenzial, sondern über die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten hinaus. Mhm. Wir beide kennen Jörg Mosler, der hat das in seinem Buch so schön beschrieben als die Ehre des Meisters. Die Ehre des Meisters entsteht erst, wenn ich Menschen über meine Kenntnisse und Fähigkeiten hinaus entwickelt habe. Dann ist geil. Weißt
du? Ja, ist korrekt. Sind wir leider noch nicht im Arbeitsmarkt.
So, nicht ganz, aber das kann in dem jetzigen, in dem eben beschriebenen Spannungsverhältnis, kann das zwischen Führungskraft und Mitarbeitern nicht entstehen. Weil die ringen ja um was anderes. Der kann dem gar nicht ehrlich sagen, wie geil der den findet, weil er sofort die Hand aufhält für Kohle, die er nicht hat. Das ist blöd. So. Ja. Also wie machen wir das? Wir objektivieren, indem wir über eine größere Menge Mensch gehen. Wir nennen das bei uns ein Wertemesssystem. Es gibt keine Leistungsbeurteilung mehr, weil ich sage, wir können Leistung nicht messen. Leistung im Sinne von Wertschöpfungsbeitrag des Einzelnen am Erfolg des Ganzen kannst du nicht messen. Nicht mal in einem Akkordsystem. Wer was anderes behauptet, dann nehme sich bitte 4 Stunden Zeit und geh mit mir in die Diskussion, weil das ist ein komplexes Gespräch. Aber rein philosophisch betrachtet, kannst du Leistung nicht messen. Du hast gerade überlegt, wer hätte schon Bock auf 4 Stunden mit Gunnar, ne? Ja, genau, keiner.
So, jetzt warte. Das heißt also, es wird über die Gemeinschaft geregelt. Das heißt, diejenigen, die nicht so motiviert bei der Arbeit sind, häufiger mal schlechte Tage mitbringen, werden aber dann aufgefangen über die Gemeinschaft, weil das gesamtbetriebswirtschaftliche Ergebnis dann nachher zählt.
Ja, da bist du schon in Stufe 3. Also, wir bleiben mal bei dem Wertemesssystem, um das klar zu beschreiben, ganz kurz. Wir messen keine Leistung, weil man das meiner Ansicht nach nicht kann, sondern wir beobachten Verhalten und Verhalten führt zu Leistung. Und Verhalten kannst du beobachten. Und dazu kannst du was sagen. Und das macht nicht mehr nur die Führungskraft top-down, der ist auch Teil dessen. Das ist übrigens eine sogenannte Pflichtmessung. Also alle Führungskräfte müssen alle unterstellten Mitarbeitenden in ihrem Verhalten beobachten und rückmelden. Und alle Mitarbeitenden müssen auch zwingend als Pflichtmessung ihre Führungskraft beobachten und rückmelden. Mhm. Das sind Pflichtmessungen. Und parallel dazu kann ich aus dem gesamten Portfolio der Firma, ohne Grenzen von Abteilung, Hierarchie oder irgendetwas, kann ich mir bis zu 5 Kolleginnen und Kollegen aussuchen, wo ich sage, und mit diesen Menschen hatte ich die letzten 4 Monate enger zu tun und dazu möchte ich eine Rückmeldung geben.
Das finde ich schön.
Die wählen das selber aus.
Ja, das
weil wir gar nicht sehen können, wer hat mit wem eigentlich wie viel geschirrt. Mhm. Und mal hat ein Werkstattleiter ganz viel mit dem Einkauf zu tun und möchte dazu eine Rückmeldung geben, obwohl es formal hierarchisch dazu eigentlich gar keine Verbindung gibt.
Das finde ich schön, weil das ist natürlich, so werden ja auch Potenziale nochmal sichtbar, die sonst vielleicht nicht sichtbar werden, aber auch natürlich ja, liegen gelassene Arbeit, wo man vielleicht sonst im, ja, finde ich sehr, eine sehr schöne Regelung. Mhm. Du hast natürlich ein großes Unternehmen mit verschiedenen Abteilungen, ne? So.
Der Punkt ist, also das, was ich jetzt beschreibe, ist alles recht komplex und das hat auch ein administratives Gewicht. Also wir haben uns dafür eine App programmiert und wie auch immer, ne? Weil das System selber bietet. Warum heißt es Wertemesssystem? Weil wir uns an den Werten des Unternehmens orientieren. Verlässlichkeit, Flexibilität, Loyalität. Mhm. Und zu jedem dieser 3 Werte haben wir mehrere Aussagesätze formuliert. Zum Beispiel im Bereich Verlässlichkeit, mein Kollege war pünktlich. Ist so ein Aussagesatz. Und dann kannst du mit Schulnoten von 1 bis 6 bewerten, wie sehr das aus deiner Wahrnehmung zutrifft. Mhm. Wobei ich nie gedacht hätte, dass es so viele Interpretationen von pünktlich gibt.
In Deutschland.
Also auf die Frage, mein Kollege war pünktlich, ja, gibt es dann mitarbeitende Erklärungen, die ihrem Bauleiter eins reinwürgen, weil er nicht dafür gesorgt hat, dass sie pünktlich Feierabend machen können. Mhm. Das, wie ich finde, eine sehr schräge Interpretation von pünktlich.
Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, ist das das akademische Viertel, also die 15 Minuten gehören die noch zu pünktlich oder ist nach einer Minute, nach 7 ist das schon unpünktlich? So
also wie gesagt, dieses Viertel ist bewusst für die Akademiker, weil wir Handwerker, wir rechnen im Viertelstundentakt ab. Eine Viertelstunde zu spät ist schon 25% Wertverlust. Mhm. Wir wissen das als Handwerker. Also à la Minute. 7 Uhr heißt, wir sind 5 vor 7 da mit Mann und Maus und einsatzfähig. Alles andere ist nicht pünktlich. Das mag für Akademiker pünktlich sein, für Handwerker nicht.
Ja. Gut.
Da um mal auch den Unterschied klar zu machen, da herrscht bei Handwerkern ein anderes Qualitätsniveau.
Aber viele Handwerksbetriebe, die mich wirklich dann im Vertrauen fragen, wie mache ich das, dass meine Leute pünktlich kommen? Es gibt einfach noch unfassbar viele, die Pünktlichkeit als einen sehr dehnbaren Begriff sehen.
Ja, und da kann man sich ja, und das ist ja, was ist denn dieses Wertemesssystem? Das ist ein Element der sozialen Kontrolle. Und eine Mordsentlastung auch der Führungskraft, weil der kann nicht alles sehen und hören.
Ja.
Ja, da gibt es welche, die sind arschunpünktlich, aber sauber unterm Radar von ihrem Chef. Der merkt es nicht. Ja. So. Und die Kollegen, weil sie ja keine Kollegenschweine sein wollen, dulden das und decken das womöglich. Aber eigentlich geht es auf die gemeinsame Wertschöpfung. Mhm. Was für ein Ärger. Mhm. Hast du aber so ein System der Rundumbeleuchtung, kriegt dieser Mensch seine Quittung dafür, sprich seine Rückmeldung. Mhm. Und das hat einen erzieherischen Wert. Und das ist gut. Daran ist nichts schlecht.
Ja, absolut.
Jetzt gibt es leistungsfähigere und weniger leistungsfähige Kollegen. Welche, die mehr Wert für das Unternehmen haben, welche, die weniger haben. Das bewerten wir über das Wertemesssystem. Das heißt, es gibt welche, die kriegen eine höhere und welche, die kriegen eine niedrigere Zulage. That's it. Was ich damit sagen will, ist, gerade was die Schwächeren im System angeht, weil du nach Kompensation fragtest, ne? Da wird nichts kompensiert, sondern die kriegen einfach weniger Geld durch diese Zulage. Und die muss ich jetzt auch nicht treten, hetzen, anspornen, wie auch immer. Denn, und das ist die Formulierung, die nach innen gilt, der hat dafür bezahlt.
Ah, jetzt, okay. Mhm.
Dafür, dass er schwächer ist, hat er ja ein geringeres Einkommen. Er hat die Rechnung schon bekommen. Lass ihn in Ruhe.
Cool.
Du kannst ihn einladen, sich verändern zu wollen, gerade wenn es heißt, ey Boss, ich brauche mehr Geld, dann kann eine Führungskraft mit dem über seinen Auswertungsbogen gehen und sagen, guck mal, und hier sehe ich Potenziale. Mhm. Und wenn du dein Verhalten in diese und jene Richtung veränderst, dann wirst du das hier spüren.
Mhm. Schön. Ja? Du hör mal, mit Blick auf die Aufnahmezeit, wir sind nämlich schon bei 48 Minuten, ist das nicht wieder krass?
Ja, und genau. Und wir sind noch gar nicht fertig, scheiße.
So, ja. müssen hier die Quintessenz herausarbeiten.
Gut, lass uns beschleunigen. Finde ich gut.
Genau. Hast du eine Sache, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wo wir ganz kurz nochmal
ganz kurz, machen wir auch. Ja. Das dritte Element. Also, wir haben eine stufige Struktur, eine Grundstruktur von Einkommen. Transparenzfähig, kann ich offen auf den Tisch legen. Jedem ist klar, warum wer in welcher Entgeltgruppe ist. Er kann im Zweifel auch meckern und sagen, warum der da nicht rein sollte und so weiter. Dann ein Rundumschlag der Verhaltensbeobachtung und Rückmeldung zu, welchen Wertschöpfungsbeitrag lieferst du eigentlich innerhalb dieser Struktur. Und das dritte Element ist ein Ehrgeizfaktor, so nenne ich den. Wenn man das richtig machen will, dann gibt es meiner persönlichen Meinung nach keinen Weg an einer echten Gewinnbeteiligung vorbei. Denn der Gewinn eines Unternehmens ist die einzige betriebswirtschaftliche Antwort auf die Frage, wie erfolgreich arbeiten wir hier.
Ja.
Und bei uns geht ein Drittel vom Gewinn an die Mannschaft. Und dann noch ganz kurz für die Interessierten, nach welchem Algorithmus verteilen wir das? Es gilt der Stundenlohn, das heißt also niedrigere Gehälter kriegen da weniger ab als höhere Gehälter, weil wir unterstellen, dass dein Stundenlohn, der aus der Entgeltgruppe ja entsteht, ne, also deine Einordnung in eine Entgeltgruppe, wir unterstellen, je höher deine Entgeltgruppe, umso höher dein Einfluss auf den Gewinn. Das ist aber eine Unterstellung. Mhm. Das ist wissenschaftlich nicht zu belegen. Mhm. Aber es fühlt sich für alle anschlussfähig an, weil wir auch keine Alternative haben. Ne? Mhm. Alle den gleichen Anteil fühlt sich für alle nämlich auch nicht richtig an.
Mhm. Ja. So. Und ist natürlich auch nochmal ein Anreiz, nach oben aufzusteigen, sich mehr zu engagieren, weil ich dann am Gewinn natürlich auch nochmal mehr von mit habe. So.
Und der zweite Faktor, mit dem wir multiplizieren, sind die Arbeitsstunden im Jahr. Und damit hast du auch so Fälle, da kommt einer in der Mitte des Jahres, da ist einer ein halbes Jahr krank und wie auch immer. Hast du alle raus? Es geht nicht um die Frage, der konnte nicht oder der wollte nicht. Völlig uninteressant. Wie viele Stunden hast du wirksam am Ergebnis mitarbeiten können? Das multiplizieren wir mit deinem Stundenlohn. Das ranken wir und anhand dieses Rankings wird der Gewinn verteilt. Im Proports dieses Produkts, was da rauskommt aus Stundenlohn und Arbeitsstunden. Ganz simpel.
Ganz simpel, so sagst du es einfach. Aber ich finde, es ist doch ein insgesamt sehr komplexes System, was ihr aufgebaut habt.
Es geht auch einfacher für kleinere Unternehmen.
Ja.
Geht einfacher.
Bevor ich dich ganz zum Schluss frage, was du konkret einem 10-Mann-Betrieb raten würdest, hast du das Ganze einfach mal, hast du das mal aufgeschrieben oder wie kann man daran teilhaben?
Ja, ich bin ja in der schreibenden Zunft parallel. Du findest ganz viel von dieser Grundstruktur und der Einkommensstruktur und wie auch immer in meinem ersten Buch, Der Humanunternehmer. Und sehr viel mehr zu, was steckt eigentlich an Philosophie und Logik und Struktur hinter Gehältern und Verhandlung von Gehältern und wie steigere ich als Mitarbeiter meine Kohle? Ne? Mhm. Dazu habe ich ganz frisch ein Buch geschrieben. Das kommt Anfang April raus.
Wie heißt
es? Warte mal, ich halte das mal für die mit Video unterwegs sind, in die Kamera.
Und ich lese vor, was dir dein Chef nicht sagt. Das Kleingedruckte kann ich nicht lesen.
Okay, das geheime Wissen für mehr Gehalt, Anerkennung und Freiheit. Das adressiert vordergründig direkt die Mitarbeitenden. Ne? Mhm. Ich sag dir, wie kriegst du mehr Kohle? Da sind auch so geile Sachen drin, wie ein Link hin zu einem Chatbot, der darauf trainiert ist, mit dir eine Gehaltsverhandlung zu üben.
Ach, guck.
Ja, ganz, ganz witzige
Interaktiv
Sachen.
Interaktiv sogar.
Ja, ja. Habe ich gestern den ersten Test mitgemacht und war begeistert, wie cool der Vogel ist. Der hat mich satt gemacht. Echt. So. Ich habe nicht mehr Gehalt gekriegt. Ich habe schlecht argumentiert.
Ich dachte, der hätte nach dem dritten Satz gesagt, komm, nimm, was du willst.
Nee, nicht
ganz. Ich gebe auf bei dir.
Nee, aber ich habe auch provoziert mit schlechten Argumenten. Egal.
Ach so, okay.
So, auf jeden Fall, vordergründig adressiert das den Mitarbeiter. Und bei dem Titel müsste ja jeder Unternehmer denken, um Gottes Willen, das muss verbrannt werden. Das dürfen meine Mitarbeiter nicht haben oder lesen. Andersrum wird ein Schuh draus. Nimm das Buch, bestell da möglichst viele für deine Leute von, schenk denen das. Weil das gemeinsame Gespräch über, was ist hier Wertschöpfungsbeitrag, wie viel können wir davon abgeben, wie gestalten wir Gehälter im Haus, gemeinsam auf ein höheres Niveau hebt.
Schön. Das Buch verlinken wir unten drunter, würde ich sagen.
Ja.
Ich freue mich auch über ein Exemplar.
Hm? Ja, Katrin, mit Widmung.
Ja, genau. Das sind mir die schönsten Bücher. Ich habe hier so ein paar schon liegen, von dir allerdings noch keins. Ja. Aber das verlinken wir, also, so pass
das
auf.
Geht ja gar nicht.
Normalerweise stelle ich die Frage, ich wünsche mir für das Handwerk das, aber ich möchte gerne bei dir wissen, kannst du einen kurzen, konkreten Plan machen? 10-Mann-Betrieb, der sagt, ja, wir müssen unbedingt einmal bei uns durchwischen, wir müssen sortieren. Was ist Schritt 1, 2, 3, 4?
Ja. Mit der Mannschaft zusammen eine Grundstruktur der Gehälter diskutieren. Und zwar, und das ist schwierig, in einer weit entfernten Zukunft, damit nicht jeder für sich morgen darüber nachdenkt, was heißt das für mein Geld? Also versuchen, so weit es geht, zu abstrahieren. Was für Aufgaben haben wir, welche Stellen, welche Rollen haben wir, wie lässt sich das definieren? Das ist keine Aufgabe für den Elfenbeinturm, das ist eine schöne Teamleistung. Das zweite Element, das Differenzierungselement, wie unterscheiden wir jetzt innerhalb eines Clusters, ne? Ist auch eine gemeinsame Aufgabe. Mit welchem Modell wollen wir da arbeiten? Ist das ein Feedback-Modell mit Text? Wollen wir so viel reden, um zu sagen, es geht ganz einfach? Wenn du 10 Leute hast, kannst du jedem 10 Spielbank-Chips in der Hand drücken, ja? Und jeder kann diese 10 auf die Leute aufteilen. 3 kriegen nichts, dafür kriegen welche 5 und einer 2 und einer 3 und der nächste verteilt auf jeden einen, wie auch immer. Und dann addierst du die Chips und dann hast du einen Relativwert für, wie differenzieren wir hier. Mhm. So einfach geht das auch. Also du musst nicht immer gleich eine App bauen, ne? Und dass tatsächlich dieses Ehrgeizelement, die Gewinnbeteiligung in meiner Zukunft findet das in allen Unternehmen und ganz selbstverständlich statt. Mhm. Und da kann sich auch wieder jeder Unternehmer, jede Unternehmerin überlegen, okay, bei mir muss das nicht ein Drittel sein. Ich bin ein Einzelunternehmen, da muss ja mein Gehalt noch berücksichtigt werden. Ja, dann bitte definier es endlich, verdammte Axt. Glaub nicht, ja, dass du der Einzige bist, der hier mit 100% variablem Gehalt aus dem Rennen gehen muss. Mhm. Ja? Dann überleg mal, was ist denn hier mein angemessenes Gehalt als Chef dieses Unternehmens und was muss mindestens rauskommen, und das stellen wir mit ein in eine betriebswirtschaftliche Rechnung dieses Unternehmens, und das, was danach bleibt, das nennt sich Gehalt, Gewinn, Entschuldigung. Und das kann man dann auch auf die Mannschaft verteilen, und zwar nicht alles, sondern wir nehmen ein Drittel, weil ein Drittel brauchen wir für die Kapitalverzinsung unserer Gesellschafter. Weil warum sollten die sonst diesem Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, wenn es keine Zinsen abwirft? Ein Drittel brauchen wir für die Zukunft des Unternehmens. Wir müssen investieren können. Und ein Drittel können wir an die Mannschaft geben.
Mhm. Auch mit Strategie auseinandergeteilt, ne? Ja. Okay. So, genau. Gunnar, ich danke dir von Herzen. Es war mal wieder ein Fest. Es ist immer wieder schön mit dir, und ich glaube, dass wir heute sehr wertschöpfend gearbeitet haben für all diejenigen, die sagen, dass sie da auch mal durchwischen müssten, sich da nochmal Gedanken machen müssten. Ich würde fast sagen, so mit dem Blick, den ich so in die Betriebe habe, 99% davon laufen nicht so, sondern hätten Optimierungspotenzial. Und ja, das fände ich ganz gut, wenn man da in kleinen Schritten vorangeht. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input.
Sehr gerne. Genau,
hier und da, glaube ich, muss man den Podcast dann doch in normaler Geschwindigkeit hören, um die Dinge einfach zu verstehen, ne, so, oder einfach nochmal hören, ja, dann vielleicht.
Und ich spreche auch schon recht schnell.
Ich finde das ja persönlich gut. Genau, aber es ist natürlich auch viel, was man verstehen muss an diesem komplexen System, was es ja wirklich ist. Ja.
Ja, aber keine Angst. Ran da, basteln, mit der Mannschaft was gemeinsam entwickeln. Nichts ist wertschätzender, als mit der Mannschaft gemeinsam an dieses heikle Thema auch wirklich mit offenen Karten zu gehen.
Mhm. Ja, und endlich diese Geheimnistuerei, die es ja immer gibt, und doch weiß letztlich nachher jeder, was der andere verdient.
Eben.
Um da endlich mal einen Strich drunter zu machen.
Naja, er weiß, was der andere bekommt. Wenn er wüsste, was er verdient, das wäre eine ganz andere Nummer.
Ja. Ja. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen in echt und sag bis ganz bald, bis zum nächsten Telefonat oder was auch immer. Und
sehr
ganz
gerne,
liebe Katrin. Grüße gehen raus an dich. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Bis dann, Gunnar. Ciao.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge, und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.